Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist einfach schon die 99. Folge E-Commerce Decoded. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein wenig aufgeregt, nächste Woche die 100. Folge rauszuhauen. Die 99. Folge ist aber auch ein absoluter Banger geworden, denn Felix Käser, der Gründer von Bergmensch, der heute hier ist, sollte eigentlich nicht mehr leben. Es ist vielleicht komisch formuliert, aber es ist einfach so. Felix gibt in diesem Podcast einen extrem tiefen Einblick darunter, dass er beispielsweise einmal an der französischen Küste, als er knapp 14 Jahre alt war, 7 Stunden auf dem offenen Wasser getreibt ist und eigentlich hätte tot sein müssen. Er lebt heute aber noch und hat das als Changing Moment benutzt, um sozusagen von dem sehr schüchternen und einen, ja, sozusagen in sich gekehrten Schüler ein Grundgerüst zu bauen, was heute sozusagen Bergmensch trägt. Bergmensch ist eine Outdoor-Marke, die mittlere Millionenumsätze macht, die eine riesengroße Community haben, die wirklich schöne Produkte machen und irgendwie sozusagen auch ja einfach dieses Brand-Feeling einfach krass geschafft haben, nach außen zu tragen. Felix ist ein sehr sozialer Mensch, das heißt, sie haben Brunnen gebaut, sie machen die verschiedensten Förderungen für verschiedenste Bereiche, deswegen ist es ein sehr schönes Gespräch geworden, wo wir einmal sozusagen über die Gründung von Bergmensch an sich reden, aber eben auch so ein bisschen über Felix als Person und als Ausblick. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank, Felix, für die 99. Folge. Ich wünsche jedem sehr, sehr viel Spaß beim Hören und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Sonntag, 12 Uhr und eine neue Folge E-Commerce Decoded. Damit herzlich willkommen, Felix Käser von Bergmensch.
Servus Moritz, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Wie geht's dir? Wilde Nacht in Köln gehabt?
Ja, ich bin nicht so ganz fit. Ich hoffe, man merkt es mir nicht zu sehr an, aber ja, wenn man mal in Köln ist, dann will man sie auch erleben.
Ja, ich würde mal sagen, wir haben natürlich jetzt auch irgendwie immer wieder recht lange versucht, diese Folge irgendwie an den Start zu bekommen. Es ist Nummer 99 Luftballons, wie Lena sagen würde. Also eine sehr, sehr besondere Folge. Deswegen freut mich sehr, dass es geklappt hat und ich würde vorschlagen, wir gehen eigentlich direkt rein, weil ich glaube, die Geschichte, die wir heute erzählen, ist sehr, sehr spannend und ich glaube, die kennen die meisten vielleicht nicht an einem Ort. Deswegen freut mich sehr, dass es geklappt hat. Obwohl wir vielleicht so ein bisschen so die Geschichte einfach einmal so von hinten aufräumen. Woher würdest du denn selber sagen, dass wir uns eigentlich kennen? Also wir haben uns jetzt ja schon mal kennengelernt. Das ist eigentlich immer so ein ganz smoother Opener. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
Ich glaube, wir haben uns das erste Mal gesehen auf der OMR Pre-Party auf dem Dach und das war vom Kassenzone.
Doppelgänger Tech Podcast.
Kassenzone und Doppelgänger.
Ja, spannendes Ding. Genau. Also ist genau das. Die Story, woher wir uns sozusagen kennen. Wenn wir sozusagen reingehen und uns überlegen, das Bergmensch, das ist sozusagen die Brand, die du heute eigentlich primär machst, sozusagen. Was das ist, hol die Leute vielleicht gerne einfach einmal so am Anfang so selber einmal ab, was ihr bei Bergmensch vielleicht genau macht, auch nur recht kurz und gib vielleicht so einen groben Scope darüber, wie groß ihr seid, wie viele Leute ihr seid und wie viel Umsatz ihr vielleicht macht.
Genau, also wir haben angefangen mit Print on Demand und damals war noch gar nicht das Ziel, eine Brand aufzumachen und irgendwann haben wir uns halt gefragt, okay, wie können wir einfach eine langfristige Marke aufbauen, wo wir einfach eine Vision haben und wo wir auch einen Wert schaffen können und wo wir irgendwie uns kreativ austoben können. Und mein Co-Founder, Dominik, kommt aus Südtirol, ist in den Bergen aufgewachsen. Ich gehe gern wandern und dann war relativ schnell klar die Idee für Bergmensch. Und dann haben wir 2019 Bergmensch gegründet und sind dann durch Höhen und Tiefen gegangen, sag ich mal.
Fangen wir gleich noch einmal ein, glaube ich.
Genau, komplett. Auch mit Print on Demand angefangen. Jetzt haben wir uns halt weiterentwickelt, haben auch wirklich Activewear am Start. Und genau, wir sind ein relativ kleines Team. Wir sind auch komplett remote aufgestellt. Und ja, wir haben einen Werkstudent im Einkauf, eine Grafikdesignerin, die sitzt in den Niederlanden. Und dann haben wir noch ein paar Freelancer.
Gibt es irgendwelche Hard-KPIs, oder wie viele Bestellungen ihr schon mal abgewickelt habt, wie viele Kunden ihr habt oder wie viel Umsatz ihr macht? Das ist am Anfang eigentlich immer ganz spannend, um die Leute so ein bisschen, kennst du selber, die ganzen kapitalistischen E-Commerce-Founder am Hörer zu halten.
Ich glaube jetzt insgesamt seit Gründung hatten wir über 500.000 Bestellungen.
Boah.
Und letztes Jahr haben wir so knapp 6 Millionen netto Umsatz gemacht.
Das ist natürlich 6 Millionen netto, ist natürlich schon eine Ansage. Freut mich auf jeden Fall. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen reingehen. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen so über deine Geschichte schon ein bisschen geschnackt, beziehungsweise das eine oder andere hast du ja selber auch schon geteilt. Was irgendwie so ein bisschen auffällt oder beziehungsweise was ich eigentlich ganz spannend finde, ist so ein bisschen so dieser Startpunkt oder wie du vielleicht früher so ein bisschen warst, weil irgendwie heute sieht man irgendwie so das finale Ergebnis, sag ich mal, irgendwie Unternehmen, irgendwie zwei Unternehmen oder beziehungsweise halt irgendwie ja einfach ein gestandener Unternehmer. Aber früher war das ja eigentlich nicht zu erwarten, dass das vielleicht so der Weg ist, den du gehen wirst. Früher warst du irgendwie eigentlich so ein bisschen eher, sag ich mal, auf der dunkleren Seite, sag ich mal, des Lebens. Also irgendwie bisschen, du wurdest gemobbt, du warst irgendwie immer der Kleinste. Vielleicht kannst du so ein bisschen reinstarten, wie du so ein bisschen groß geworden bist und was es damals mit dir gemacht hat.
Genau, also ich war auf dem Gymnasium und ich war nicht gut in der Schule. Ich war mit 15 1,58 Meter und ich war die kleinste Person in der Klasse, also kleiner als das kleinste Mädchen. Und ja, wie es halt so ist, in der Schule sucht man sich den Kleinsten aus und auf den wird halt drauf gekloppt. Und ja, das hat schon was mit mir gemacht. Also mir ging es auch echt nicht gut. Ich würde sagen, so bis 15 war mein Leben nicht so nice. Ich hatte dann ein einschneidendes Erlebnis, was bei mir viel geändert hat. Und ja, wusste aber schon immer, dass ich irgendwas im Unternehmertum machen möchte. Und ja, habe mittlerweile auch einmal im Selbstbewusstsein gearbeitet und würde sagen, mir geht's ganz gut aktuell.
Was war das für ein Erlebnis, wenn man fragen darf, oder ist das so zu privat zum Teilen?
Das war eine krasse Nahtoderfahrung. Also ich bin tatsächlich in Südfrankreich im Meer gewesen und da war ein riesiger Sturm und ich war insgesamt 7 Stunden auf dem Wasser.
Nein.
Und Küstenwache und Polizei haben mich auch für tot erklärt. Die haben gesagt, keine Chance, dass er das überlebt hat. Und ja, ich habe da, ich habe da sehr krass gekämpft, weil ich wusste so, ey, ich muss noch was aus meinem Leben machen. Ich habe noch irgendein höheres Ziel und das kann jetzt nicht vorbei sein, weil bis dahin war mein Leben halt echt nicht so nice. Mhm. Und ja, es war crazy. Es hat sehr viel mit mir gemacht. Also tatsächlich auch meine Mutter stand draußen und dachte, sie hat mich verloren.
Ohne Surfboard, ohne alles, einfach nur.
Also wir sind mit so einem kleinen Surfboard raus und es hat uns halt rausgetrieben. Und dann kam halt so ein krasser. Ein
Buttonboard oder was?
Dann kam halt so ein krasser Sturm und es waren halt 7-8 Meter hohe Wellen. Und du musst dir vorstellen, die Welle hat dich, ich war auf offener See, also es war über 100 Meter tief und es hat mich halt ganz an den Grund gedrückt. Ich bin auf den Grund geschlittert, wieder hoch, kurz Luft geholt und wieder runter. Und das mehrere Stunden lang. Das war wirklich crazy. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, weil irgendwann hast du keine Kraft mehr. Mhm. Aber ich musste quasi mich immer auch hochdrücken. Und das hat so viel Kraft gekostet. Deswegen, ja, ich glaube, an dem Tag sind über 50 Menschen auch gestorben.
Wirklich?
Ja, das war ein richtig krasser Sturm. Ich glaube, es ist der Xynthia oder so. Ich glaube, der Campingplatz hat auch nie wieder aufgemacht, weil der überschwemmt wurde.
Geisteskrank.
Das war richtig crazy.
Und du hast dann sozusagen in dem Moment einfach, also was denkt man dann sozusagen langfristig bei sowas?
Also da zieht das ganze Leben an dir vorbei. Also ich habe wirklich, mein ganzes Leben ist so an mir vorbeigelaufen und ich habe so gesagt, ey, nee, ich pack das. Also hätte ich eine Sekunde gezweifelt, wäre ich glaube nicht mehr da. Also du hast diesen unfassbaren Willen gebraucht.
Wie alt warst du da?
Ich glaube, da war ich 14.
Wow, das ist ja, ja krall. Und das war so ein bisschen dann auch der Tipping Point, wo du dann gesagt hast, so okay,
das war jetzt, 2010, genau.
Jetzt reicht es irgendwie komplett oder was? Also jetzt lasse ich mich nicht mehr hänseln, jetzt lasse ich mich mobben,
genau. Und
irgendwie sozusagen.
So, jetzt mache ich, also jetzt ist vorbei mit Schüchtern sein, so ich muss jetzt rausgehen.
Crazy, Alter, was ist das für eine Geschichte, Mann?
Wollten wir eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt sind wir darauf gekommen. Ja, es ist wirklich, also auch für meine Eltern so, die wollen auch nicht darüber reden und so, weil das halt für die auch sehr emotional war, auch für meine Mom. Die hat das ja alles so mitgesehen. Ich war mit meinem Bruder draußen und mein Bruder hat es aber relativ früh angespielt und mich halt nicht. Und ich bin dann angespült worden, aber auf so eine Felswand, also ich konnte mich nicht hochziehen von selber und wäre dann nochmal, wären nochmal ein paar Wellen gekommen, dann hätte ich es auch nicht mehr gepackt und ich habe dann halt gehofft, dass mich jemand rauszieht und dann habe ich nur gehört, wie meine Mom zu meinem Bruder gesagt hat, lass es Kai, es bringt nichts mehr und dann habe ich so aufgegeben, dann habe ich die Augen zugemacht und dann hat mein Bruder gesagt, halt die Fresse. Und wo mein Bruder halt die Fresse gesagt hat, habe ich so, boah, ja, Ehrenmann, so. Ja, der hat mich dann rausgezogen.
Was ist das für eine kranke Geschichte? Vielen Dank fürs Teilen. Aber das ist, glaube ich, irgendwie, also es, glaube ich, passt sehr an die Geschichte, die jetzt sozusagen so ein bisschen folgt, weil irgendwie danach bist du ja sozusagen weitergegangen, du hast dein Abi gemacht sozusagen und dann hast du sozusagen angefangen zu studieren und man hätte jetzt vielleicht denken können sozusagen, was macht ein Typ in der Uni, der sozusagen beispielsweise irgendwie heute 6 Millionen Nettoumsatz im Jahr macht, der würde man wahrscheinlich denken, okay, er ist ein gestandener E-Commerce-Unternehmer, vor allem das Fach E-Commerce müsste ihm ja wahrscheinlich, beziehungsweise Online-Marketing müsste ihm ja ultra gut liegen und dann hast du erstmal sozusagen eine fiese 5 reingehauen sozusagen in im Modul E-Commerce.
Ja, genau. Also ich habe das Studium ein bisschen schleifen lassen, sage ich ganz ehrlich, weil ich war schon selbstständig. Also ich habe schon Print-on-Demand gemacht und ein paar andere Sachen.
Kann man sich das dann so vorstellen? Also irgendwie einfach so Uni wirklich komplett nebenbei laufen lassen? Und dann
ja, also ich war ab und zu bei den Vorlesungen, wenn ich da war, habe ich gearbeitet. Mhm. Also ich wusste gar nicht, um was es so geht. Und das war jetzt nicht E-Commerce, ey, wir machen Shopify-Stores, und es waren halt irgendwelche ERP-Systeme und so, und ich hatte gar keinen Plan davon.
So richtig makroökonomisch, okay.
Genau. Genau, und da habe ich dann 5 bekommen, war ganz lustig. Mein Studiendekan war auch kein Fan so von mir, der hat immer gesagt, ey, mach dich auf gar keinen Fall selbstständig und mach das nicht, ich traue dir das nicht zu. Also ich hatte immer so Leute, die mich so klein halten wollen, dann habe ich es halt aus Recht gemacht. Dann bin ich halt irgendwann gegangen nach einem Semester und war auch die richtige Entscheidung.
Aber sozusagen, wie kann man sich die Größe der Unternehmungen oder Print on Demand damals vorstellen? Also du hast dann ja wahrscheinlich irgendwie 2017 studiert?
2018? Ich glaube. Von 2017 bis 2018, glaube ich.
2018, ja. Sozusagen, damals war so die Welt ja auch noch irgendwie ziemlich anders. Was war dann, also was für Print on Demand hast du denn damals gemacht oder wie kann man sich so deinen täglichen Tag vorstellen?
Ich habe einmal Print on Demand die ganzen Plattformen bespielt, also ich habe da Designs hochgeladen.
Was waren das für Designs?
Das waren lustige Sprüche, also ich war sehr gut im Sprüche ausdenken. Ja, es war crazy.
Immer noch.
Und ich habe immer versucht, nicht zu kopieren, aber zu adaptieren. Hm? Zum Beispiel, es gab damals einen Spruch, der hieß, ich hasse Menschen, der ging richtig gut und Einhorn ging gut, das Thema Einhorn. Mhm. Und ich habe das dann kombiniert, ich habe dann ein Einhorn gemacht und drüber geschrieben, ich hasse Menschen, und das war dann unser Bestseller. Und haben wir auch eine Fußmatte gemacht, war dann Platz 1 bei Amazon Fußmatten. Also ich habe immer so lustige Sachen gemacht, aber in jedem Bereich so, also Angeln, Dart,
okay.
Also wirklich alles, jede einzelne Nische, die es gibt, habe ich gemacht.
Aber das war jetzt nicht so groß, dass man sagen konnte, okay, davon lebe ich jetzt irgendwie, das war dann irgendwie…
Doch.
Ja? Also du hast dann schon mit, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 28.
Okay, also du bist dann 96er Baujahr, ne?
Ja.
Ja, also das heißt sozusagen, damals wirst du dann 19 gewesen sein, mit 19 oder mit 20 sozusagen schon… die Eier zu haben, zu sagen, okay, ich lebe jetzt irgendwie von Print on Demand, ist ja schon eigentlich ein gutes Standbein, aber es war jetzt keine 10 Millionen.
Nee, und es war halt nicht nachhaltig, weil du hast halt die Kundendaten nicht, es war sehr volatil und irgendwann sind auch ganz viele auf den Trichter gekommen, ey, ich kann das auch so machen wie Felix. Es hat sich auch ein bisschen rumgesprochen, weil, also es gab am Anfang nur Leute, die selber designt haben und ich habe das halt outgesourced an philippinische Designer und es hat sich dann rumgesprochen, dass es eine ganz gute Taktik ist. Aber ja, es war cool so zum Lernen. Also ich habe dann auch einzelne T-Shirts so mit Ads beworben und war ganz cool.
Aber wenn man sich so, vielleicht bevor wir sozusagen in die Geschichte so rein gehen, sozusagen wie es vielleicht vorher mal war oder beziehungsweise wie Bergmann schon angefangen hat, weil ihr habt ja irgendwie auch krass pivotiert. Was ich irgendwie ganz lustig fand, du hast mir das, glaube ich, auf der OMR erzählt, sozusagen das Studium ist so das eine. Und ich glaube, viel lustiger oder viel besonderer sind die Leute, die mit dir in diesem Studiengang waren. Also vielleicht kannst du mal selber irgendwie erzählen, wer da irgendwie alles mit dabei war. Das ist ja schon ganz lustig. Das ist ja jetzt heute irgendwie schon ein bisschen, was heißt das, Who is Who vom German E-Commerce, aber man kennt schon den einen oder anderen und es hat mich so ein bisschen erinnert an die PayPal-Mafia mit Peter Thiel, Elon Musk, dann den von LinkedIn, das war vielleicht so ein bisschen die Geschichte.
Also wir waren so eine Dreiergruppe beim Studium, Jonas, Mubi und ich. Jonas hat mittlerweile ja auch eine Shopify-Agentur, der hat auch unseren Shop gebaut und ist ein richtig guter Kumpel von mir. Also war schon beim Studium mega der coole Kumpel, das war so der einzige Grund, wieso ich mir überlegt habe, noch zu studieren, weil wir haben uns halt richtig gut verstanden. Mubi ist mittlerweile so Fashion-Influencer. Ich glaube, der hat auch so 400.000 oder so. Ich weiß gerade nicht genau, aber auch cool. Und dann Jona, also der ist auch von der Shopify-Agentur. Den habe ich zwar nie gesehen beim Studium, weil der nie da war, aber der hat auch mit mir studiert. Und welche nicht, die nicht direkt in meinem Studiengang waren, waren...
Aber auch an der Uni.
Auch an der Uni war Maurice oder Anas.
Also Maurice Marinelli, Anas
genau.
Von Labrigat.
Genau, und
Zeller von eFly.
Echt, war der auch da?
Nee, meinst du das nicht?
Nee, ich glaube nicht. Flo Matthias war da. Genau, der war in meinem Studiengang. Mit dem auch richtig gut verstanden und immer noch. Ja, also ist cool, dass halt, also die meisten haben das Studium nicht durchgezogen, aber haben es trotzdem zu was gebracht. Ich glaube, auch vielen ging es so, ich will Unternehmer werden und das ist nur zum Überbrücken.
Ah, okay, I see. Wie kann man denn dann vielleicht, wenn wir so langsam mal reinstarten, so ein bisschen so die Bergmensch-Story sozusagen von hinten aufzuräumen, weil ich glaube, die ist auch alles andere als gerade, beziehungsweise ja, das was ihr jetzt heute seid, war nicht die Idee damals. Wie hast du vielleicht erstmal sozusagen deinen Co-Founder kennengelernt und wie hast du dann irgendwie gesagt, von wegen so, okay, ich lasse jetzt irgendwie die Nebenbei-Projekte so ein bisschen beiseite und fokussiere mich jetzt irgendwie auf das, was Bergmensch früher war. Also wie hat es so ein bisschen angefangen, was war vielleicht so der erste Touchpoint zwischen dir und deinem Co-Founder?
Ja, ich war ja, wie vorhin schon gesagt, so eher der schüchterne, introvertierte. Ich habe jetzt nicht so viele Leute kennengelernt und es gab bei mir auch keine Unternehmer. Und ich habe dann in einer Facebook-Gruppe, wo es eben um T-Shirts ging, habe ich Dominik kennengelernt Und er hat irgendwie schon einen Online-Shop gehabt und ich habe halt Ads gemacht. Und dann haben wir gesagt, hey komm, lass zusammen machen, ich mache Ads, du machst den Shop. Weil ich dachte damals, einen Shop aufzubauen ist crazy schwer so. Ich hatte gar keine Ahnung von Shopify. Genau, und dann haben wir uns tatsächlich immer wieder so gesehen, aber nur online. Ich hatte so einen ganz alten 3er-BMW. Ich wollte da nicht nach Südtirol runterfahren, das habe ich dem nicht zugetraut.
Von was, von 1999?
1998.
Boah, crazy, ja, genau. Garage in Australien, Digga, geistkrank.
Genau, und was wollte ich sagen?
Bist du nach Tirol gefahren, um ihn kennenzulernen?
Nee, wir haben uns dann in München getroffen beim Notar. Wir haben die Firma gegründet.
Einfach direkt?
Ja, wir haben uns das erste Mal beim Notar gesehen.
Kalt?
Ja, das war auch lustig.
Okay, aber ist ja eigentlich nicht so der gängigste Move, oder?
Nee, also wir haben uns halt über Video, wir haben uns jeden Tag gesprochen so und wir haben gemerkt, es vibet irgendwie, wir verstehen uns. Und ich war auch noch ein bisschen naiv, würde ich sagen. Ich war, glaube ich, 20 oder so. Habe ich dann gesagt, fucking, let's do it.
Let's go. Ja. Aber auch damals, oder beziehungsweise vielleicht kannst du erzählen, wie es dann irgendwie so, wie ging es dann irgendwie einfach so ein bisschen weiter? Also ich glaube, dass vor allem am Anfang bei euch ultra, ultra viel passiert ist, vor allem irgendwie, was vielleicht auch nicht so gut lief. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen so Monate, Jahre nach dem Notar vielleicht einfach einmal irgendwie so ein bisschen erzählen, was dir da so direkt in den Kopf kommt.
Also wir haben mit 2019 angefangen mit Print on Demand, ich glaube im Mai 2019, und es lief einfach von Anfang an crazy gut, weil ich hatte halt so ein Ads-System, wo ich wusste, das funktioniert, also schon ohne Shop. Und mit Shop ist halt nochmal geiler, weil du halt mit E-Mail-Marketing und so auch Gas geben kannst. Also es hat richtig gut funktioniert und wir haben nur Sprüche gemacht, nur T-Shirts. Und ich habe dann quasi immer 5 Karussell-Ads gemacht.
Aber habt ihr nicht beispielsweise, nur mal reinzugrätschen, auch mal Armbänder gemacht?
Das kam dann danach. Das war unser erstes Produkt. Also genau, es war auch ein Ultra-Fail.
Ah, okay, also ihr habt angefangen mit Print-on-Demand und seid dann sozusagen...
Das war unser erstes eigenes Produkt. Ah, okay. Genau, Print on Demand waren ja quasi keine eigenen Produkte. Da haben wir nur T-Shirts bedruckt, also Rohlinge, oder bedrucken lassen. Das hat aber sehr gut funktioniert und genau, das Armband war dann unser erstes eigenes Produkt und das habe ich aus China gesourced. Ich habe noch nie was davor von China gesourced und das ist halt komplett schief gelaufen. Also,
ich in die Hose gerannt, wa?
Ja, ich habe mich, ey, das war für uns so ein richtig krasses Invest. Wir haben quasi alles, was wir eingenommen haben, haben wir reinvestiert in diese Armbänder. Und dann kamen die an, zu mir nach Hause. Ich hatte so eine 50 Quadratmeter Wohnung da mit meiner damaligen Freundin zusammen. Kommen diese Kisten, die ist schon voll genervt, so, ey, wo sollen wir das alles hin tun und so. Und ich so, ja, das wird gut. Ich war so voll gehypt.
Vertrauschatz, das ist so fängt.
Genau, ich war so richtig gehypt. Ich so, ja, das wird richtig geil, dann machen wir das auf. Ich schaue es mir an. Und es war übelst warm, weil es war, glaube ich, im August oder so. Und alle Armbänder waren angelaufen. Also bei Silber ist es ja so, dass wenn es mit der Luft oxidiert, dann läuft es einfach an. Und wir hätten das quasi mit Rhodium oder mit was anderem überziehen müssen, damit das quasi so ein Rostschutz hat. Oder wie heißt es? Ich weiß nicht genau. So ein Anlaufschutz.
Ja.
Genau.
Oberflächen.
Und das waren, glaube ich, 2.000, 3.000 Armbänder. Und meine damalige Freundin mit mir haben dann einzeln diese Dinger poliert. Es war so ein Pain. Also wir haben dann jedes einzelne Armband polieren müssen. Und ja, dann haben die sich aber zum Glück trotzdem gut verkauft.
Wieso habt ihr denn in dem ersten Schritt erstmal sozusagen gesagt, obwohl sozusagen Print on Demand schon sozusagen euer Steckenpferd war, oder beziehungsweise stellen wir es jetzt so vor, Kick-off Print on Demand.
Ja.
Dann irgendwann kommt sozusagen das Armband mit rein und ihr switcht wieder. Wieso seid ihr in dem ersten Schritt überhaupt dann sozusagen auf das eigene Produkt gegangen? Weil
wir halt...
Wenn ich eine Sache noch sagen darf, also wenn ich das richtig über dich recherchiert habe, du bist ein Mann gemünzt auf Profitabilität. Das heißt zu sagen, auch damals war das schon irgendwie so ein bisschen so, dass du halt immer geguckt hast und das war immer der Tenor, ey, wir haben kein krasses Kapital, deswegen muss ich jede Sache direkt ab dem ersten Verkauf einfach rechnen. Da ist man natürlich auf der Print-on-Demand-Seite sozusagen, klar, was die Daten angeht und sonst irgendwas, und mit dem eigenen Shop ist es was anderes, das stimmt, ist man natürlich aber trotzdem irgendwie auf der sicheren Seite. Also ich... Stell die Sachen erstmal, okay, aber ich kaufe mir die Rohlinge
beispielsweise ein. Genau, das stimmt.
Und bedruck sie dann sozusagen mit den Sachen, die halt so wirklich drauf wollen. Ich habe jetzt irgendwie keinen schlechten Lagerbestand. So ein Armband, sage ich jetzt einfach mal, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Weißt du, wie ich meine? Ja. Warum, wie war so ein bisschen so die Vorgehensweise dann da rein?
Es gab damals eine Brand, die hieß, glaube ich, Bergsteiger oder so. Die hatten so mit so einer Pike so Armbänder und die sind halt voll durch die Ecke gegangen. Und haben wir halt überlegt, was können wir machen in dem Bereich, weil wir wussten, es geht ab, ist ein geiles Geschenk und du hast keine Retouren. Und Print on Demand war nicht so profitabel. Wir haben es ja gut verkauft, aber Print on Demand ist schon sehr teuer.
Okay. Und wie seid ihr dann mit diesen Armbändern rausgegangen? Hat das dann da schon funktioniert, die zu verkaufen? Weil das war ja so ein bisschen so euer erstes Produkt.
Ja, hat tatsächlich von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Es war auch noch eine andere Zeit, was Facebook jetzt angeht. Also da konntest du halt crazy skalieren. So, ich glaube, wir hatten irgendwie 7 Euro CAC oder so.
Echt?
Ja. Das war richtig gut.
Aber sozusagen am Ende, also ich weiß nicht, ob es das Armband heute noch gibt, aber
ja, gibt's noch.
Wie geht's so ein bisschen, also die Geschichte, erzähl mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen, wie das so war irgendwie damals. Also irgendwie, ihr seid viel profitiert, ihr habt viel irgendwie gemacht. Wie kann man sich das sozusagen dann einfach vorstellen, heute ist 2025, ich würde sagen, es war dann irgendwie so 2020. Was waren dann sozusagen die ersten Wege, da irgendwie eine Marke draus zu bauen?
Also erstmal haben die Produktion nach Deutschland gezogen von den Armbändern, weil ich nie mehr wollte, dass die anlaufen. Wir haben so eine kleine Produktion in Kaufbeuren gefunden, das war echt cool.
Das ist auch irgendwo München da, die Ecke, ne?
Ja, ja, genau. Im Allgäu. Und genau, dann ging es halt weiter. Dann, also wir hatten Glück im Unglück, sage ich jetzt mal, weil 2020 kam ja Corona und die Leute konnten eigentlich nichts mehr machen, außer wandern gehen, weil alles hatte zu. Und
stimmt.
Ey, so viele Freunde von mir, die nie wandern waren, die sind einfach wandern gegangen. Und es hatte, also wandern hat den richtigen Hype. Und Online-Shopping auch, weil die Läden waren zu. Das heißt, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir mussten die Ads immer runterdrehen, weil wir zu viel verkauft haben und unsere Druckerei nicht hinterhergekommen ist. Das war wirklich crazy. Dann haben wir auf Siebdruck umgestellt, haben quasi die Bestseller vorproduziert und irgendwann dann auch alles vorproduziert. Und ja, mittlerweile haben wir komplett nur noch unsere eigenen Produkte. Also machen schon lange kein Print on Demand mehr. Und also 2020 und 2021 war extrem gut bei uns. Lief sehr, sehr gut. Dann sind wir halt nachgezogen, haben Mitarbeiter eingestellt und wollten uns ein bisschen professionalisieren. Und dann kam leider die Wirtschaftskrise. Und bei uns ist alles extrem eingebrochen. Also ich hatte echt schlaflose Nächte so, weil du baust irgendwie ein Unternehmen auf, was richtig gut läuft. Eigentlich weißt du auch, dass auch viel Glück dabei ist. Mhm. Und jetzt musst du quasi zeigen, dass du kein Schwätzer bist, sondern richtig lieferst. Also ich habe mich selber, wie heißt das, so Imposter-Syndrom, ich habe mir selber so gedacht, das kann nicht sein. Ich habe da irgendwie Print on Demand angefangen und das läuft so. Also wir haben im ersten richtigen Geschäftsjahr auf 5 Millionen Umsatz gemacht. Nur mit Print on Demand und ich dachte mir so, das kann nicht sein. So,
ey. Im ersten Jahr?
Ja, ja, 2020 dann, also im ersten vollen Geschäftsjahr. Und ich habe mir immer gesagt, das kann nicht sein, so, das ist so einfach. Also ich habe mich so ein bisschen auch schlecht gefühlt, also ich dachte mir wirklich so, es geht halt anderen Unternehmen gerade übelst schlecht und ich verkaufe da so ein paar T-Shirts im Internet und es geht halt komplett durch die Decke. Und dann haben wir auch zwei Spendenaktionen gemacht, weil ich habe mich wirklich, ich habe auch nicht gefeiert oder so. Also ich dachte mir so, das habe ich so gar nicht verdient. Weißt du so, das war wie so ein Lottogewinn. Das hat sich nicht richtig angefühlt einfach. Ich dachte, das kann nicht sein. Und das habe ich auch danach dann zu spüren bekommen, dass auch wirklich viel Glück dabei war. Und dann mussten wir halt richtig liefern. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, T-Shirts gehen nicht mehr so gut, die CACs steigen. Wir müssen jetzt voll in Activewear reingehen.
Wann war das? Also welches Jahr? 2023? Ich glaub,
22 haben wir angefangen. Das hat dann sehr lange gedauert, weil bis du da mal reinkommst, die richtigen Lieferanten findest. Ich habe ja auch gar keine Ahnung von Textil. Also
ich habe ja nicht, du bist jetzt nicht,
ich habe IT da gelernt.
Oder so.
Ich bin eigentlich IT-Systemelektronik, habe ich mal gelernt. Ich habe gar keine Ahnung davon eigentlich. Ja, und dann sind wir einfach mal 2020 schon, sind wir einfach mal nach Portugal geflogen und dann haben wir halt Stück für Stück uns so unser Wissen aufgebaut, unser Netzwerk. Und ja, mittlerweile seit letztem Jahr läuft es wieder sehr, sehr gut. Wir hatten noch andere Struggles, irgendwie Lieferant ist mal pleite gegangen. Also wir hatten schon einige Pains, aber mittlerweile läuft's ganz gut.
Aber wie, also sozusagen, wie pivotiert man so ein Ding? Warum habt ihr also sozusagen, ich sag mal so, das, was ihr vorher gemacht habt, konnte irgendwie jeder andere auch machen und das, was ihr jetzt seid, ist irgendwie halt sozusagen eine richtige Brand. Also
genau. Klasse
Produkte, Activewear halt, Fokus, genau. Halt irgendwie, sag ich mal, das ist eine Brand. Wie habt ihr es denn hinbekommen, ohne irgendwie jetzt, wenn du selber sagst, so, du hast selber gar keine Ahnung gehabt, weißt du, ich meine, sozusagen, das heißt auch von dem Change hat man jetzt vielleicht nicht so die krankste Ahnung. Wie habt ihr das denn, was waren so die wichtigsten Hebel, sozusagen, das sozusagen zu einer richtigen Brand zu bauen? Weil ich glaube, das fehlt vielen heutzutage, so ein bisschen Brand Identity. Und das ist ja dann sozusagen so ein bisschen das, was ihr dann auch mit angegangen habt.
Genau. Also erstmal Shoutout an Felix Brugger, weil der hat, ist ein Kumpel von mir, der hat bei uns als Werkstudent angefangen und hat dann sein Master bei uns gemacht und der hat halt, also ich bin halt null strukturiert und er hat so unser Unternehmen so strukturiert, hat unseren Lagerumzug gemacht, ein professionelles Lager und ERP-System geholt und so weiter. Also der hat uns richtig viel geholfen, dass wir die Grundlage haben, überhaupt diese Skalierung hinzubekommen. Und genau, der andere Hebel war so Jonas auch, weil Jonas und Jona haben sehr viel. Also es war wie mit Kumpels. Also wir haben gesprochen, die fanden die Brand geil. Die haben gesagt, hey, das können wir machen, das können wir branding-technisch machen. Und die haben da richtig Gas gegeben. Und wir waren ja, glaube ich, der erste Kunde von denen. Ja, und dann halt auch Verpackungsdesign gemacht, Hangtags, komplett professionalisiert. Also wir hatten früher gar keine ERN-Codes. Also du hast bei uns was bestellt und hast was anderes bekommen, so, weil Ja, wir waren wirklich sehr unprofessionell. Und ja, das waren so die zwei wichtigsten Hebel, denke ich.
Crazy. Aber sozusagen, was bei euch ja irgendwie auch immer so ein bisschen mit raussteht oder was man da irgendwie sieht, ist halt irgendwie so immer so ein bisschen so das Thema Community. Dass ihr das halt irgendwie auch irgendwie krass lebt und krass aufbaut. War das denn was, was ihr schon immer so krass verfolgt habt? Oder kannst du so ein bisschen darüber erzählen, wie das halt so ein bisschen angefangen hat, das eben irgendwie auch zu priorisieren und aufzubauen? Weil jetzt heute ist es wahrscheinlich irgendwie einer der wichtigsten Sachen, die ihr wahrscheinlich so habt.
Also das war der Grundgedanke, wie wir auch auf den Namen Bergmensch gekommen sind, weil es ging darum, Menschen mit der gleichen Leidenschaft für die Berge und den gleichen Werten zu verbinden. Also deswegen machen wir auch Sachen anders wie andere, machen so lustige Sprüche, weil es geht im Endeffekt darum, dass du angesprochen wirst und dass man irgendwie sich connectet und dass die richtigen Bergmenschen sich quasi verbinden. Und genau.
Aber sozusagen habt ihr das irgendwie, also wie viele sind, kann man das irgendwie so messen, irgendwie quantitativ, irgendwie habt ihr eine extrem hohe Retention, habt ihr irgendwie, also sozusagen Community ist ja irgendwie so das, worauf alle irgendwie so ein bisschen zielen, so ein bisschen so, dass es irgendwie jetzt, jeder, der es heute noch nicht gemacht hat, ist irgendwie so ein bisschen zu spät einfach sozusagen mit dran. Wie ist das bei euch, also kann man das irgendwie sozusagen messbar machen?
Also wir haben 2021 eine Schritte-Challenge gemacht zur Corona-Zeit, weil wir gesagt haben, hey, die Leute müssen raus, die müssen sich bewegen, die hocken nur daheim rum, kriegen irgendwie Depressionen, wie können wir das cool mit unserer Brand verknüpfen und gleichzeitig was zurückgeben? Und du konntest dann 10.000 Schritte laufen, konntest dann hochladen, dein Screenshot von deinem Fitnessarmband oder was weiß ich. Und wir haben dann dafür 1 Euro gespendet. Und da haben 4.000 Leute teilgenommen, also 4.000 aktive Teilnehmer, was schon gut ist. Also die wirklich durchgezogen haben, 1 Monat lang.
4.000 ist schon echt viel an.
Genau, und damals waren wir nicht so groß. Und wir haben dann über eine Freundin von Dominik aus Südtirol, Petra Theiner heißt sie, haben wir 7 Brunnen in Kalkutta gebaut.
Erzähl gerne weiter. Das ist ein sehr spannender Punkt. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Also sozusagen.
Ja, das hat mich tatsächlich emotional sehr mitgenommen. Also es gibt ja Deutsche, die meckern über alles. Mhm. Und wenn du dann halt mitbekommst, es gibt Menschen auf der Welt, die 40 Kilometer jeden Tag laufen, um Wasser zu holen. Das ist crazy. Und dass wir mit 2.000 Euro einen Brunnen bauen können in einem Dorf und halt für hunderte Menschen Trinkwasserzugang ermöglichen können. Das hat mich so geflasht, weil 2.000 Euro ist für viele in Deutschland nicht viel Geld und für die ist es halt, das verändert ihr Leben. So, und das fand ich richtig, richtig crazy. Und ja, das war echt eine coole Geschichte. Die haben uns auch Bilder geschickt von den Brunnen, da stand dann Felix drauf und so, das war echt süß.
Aber es wurde sozusagen nur finanziert über sozusagen diese G-Challenge oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben noch ein T-Shirt dazu gemacht, wo wir quasi auch den ganzen Gewinn noch on top gepackt haben und den Rest haben wir quasi, je nachdem wie viele Schritte dann es am Ende waren, haben wir dann, es waren dann glaube ich 50, knapp 15.000 Euro am Ende.
Crazy.
Ja.
Und es sind 7 Brunnen entstanden?
Genau.
Das ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Aber habt ihr noch irgendwie mehr von solchen Sachen gemacht? Oder?
Genau, ein Jahr später haben wir mit Hans Kammerlander, das war der Nachbar von Dominik, ist auch ein, ja, der ist nicht so bekannt wie Reinhold Messner, aber er war immer mit Reinhold Messner on Tour.
Ah, wirklich?
Ja, ja, also er ist schon sehr bekannt, wenn man sich auskennt im Bergsport. Und mit dem haben wir auch eine Charity-Aktion gemacht. Da haben wir eine Schule erweitert. Genau. In Nepal war das.
Crazy. Warst du auch vor Ort?
Nee, ich will immer noch hin, aber ich muss mal gucken, wann ich das schaffe. Aber es wäre schon geil, mal auch in Nepal wandern zu gehen.
Crazy. Wenn man sich das so ein bisschen so anguckt, ist das ja schon so, dass ihr irgendwie auf ziemlich vielen Ebenen halt irgendwie so ein bisschen transformieren musstet. Also irgendwie ein Produkt von der Brand an sich.
Ja.
Sozusagen auch, wie ihr Sachen irgendwie strukturiert. Auch du als Mensch oder beziehungsweise ihr beide als Mensch musstet wahrscheinlich irgendwie auch ultra viel sozusagen on the job lernen. Wie kann man denn vielleicht, wenn wir am Ende des Tages ja auch so ein Performance-Marketing, E-Commerce-Podcast sind, so ein bisschen an das Thema, sag ich mal, einfach Performance-Marketing einfach bei euch sich das sozusagen vorstellen, weil vor allem im Print on Demand, davon gab es früher ultra viele, dann haben viele irgendwie, haben den Markt wieder verlassen, weil irgendwie natürlich die Marge sehr schwierig ist. Was war vielleicht so, woran denkst du, wenn ich jetzt einfach nur das Buzzword Performance Marketing Bergmensch in den Raum schmeiße, was fällt dir da direkt ein?
Also ich habe Performance Marketing immer selber gemacht und
hast du selber beigebracht?
Ja, ja. Mhm. Ja, und ich war sehr gut, ich hatte noch einen Kumpel, der hat mir geholfen, der hat schon länger gemacht, der hat lustigerweise auch also ich habe ja in Weingarten studiert und der hat auch in Weingarten gewohnt. Das war halt übel chillig, weil der war für mich so das krasseste Vorbild und der hat halt einmal um die Ecke gewohnt. Bin ich nach der Uni, bin ich zu dem noch auf ein Bierchen und konnte halt von dem so krass viel lernen. Der war halt ein Freak in Performance Marketing und ich glaube, ich hatte schnell den Mut zu skalieren, weil ich konnte privat und geschäftlich sehr schnell trennen. Also ich hatte halt ein Auto gefahren, das 1.000 Euro gekostet hat und habe halt 1.000 Euro am Tag für Facebook Ads ausgegeben, so mit 20. Und es war schon eigentlich crazy, aber ich konnte das komplett trennen. Also es hat mich gar nicht gejuckt so. Und ich glaube, ich hatte den Mut in der Zeit, wo viele ihre Werbebudgets runtergedreht haben, den Mut aufzudrehen. Zu sagen, jetzt ist recht, maximal rausholen.
Habt ihr dann zu sagen, kann man sich das so ungefähr in Zahlen vorstellen?
Wir haben dann irgendwann, ich glaube, peaked war dann so 15.000 Euro am Tag Adspend. Das war schon crazy und ist auch lustig passiert, weil ich war so bei 6.000 Euro Adspend in der Zeit um Black Friday, also Tagesbudget, und dann wurde unser Werbekonto deaktiviert, wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr wegen was. Und ich erstmal natürlich voll durchgedreht, dann habe ich einfach alle Kampagnen nochmal aufgebaut, nochmal mit 6.000, und dann wurde das andere wieder reaktiviert. Und ich wollte eigentlich gar nicht so viel spenden, habe ich gedacht, ja, ich lass mal laufen, so gucken, so 12.000 Euro am Tag. Und lief halt genauso gut, halt nur auf höherem Scale, deswegen.
Crazy.
Und ich bin sehr früh broad gegangen, wo viele noch mit Lookalikes gearbeitet haben und so weiter, bin ich schon broad gegangen, wo das viele noch nicht so auf dem Schirm hatten, also quasi offene Targetierung, und es lief sehr gut.
Crazy. Und wie hat sich das Game dann sozusagen vielleicht nur performance-wise so ein bisschen geändert, oder wann war so ein bisschen so, also irgendwann wird es ja einfach schlechter funktioniert haben?
Ja, genau, die T-Shirts waren einfach zu bewerben, muss ich zugeben. Du musst einfach nur die T-Shirts zeigen, du musst kein UGC oder sonstiges machen. Jetzt mit Activewear ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Da machen wir jetzt UGC. Ich fange jetzt auch mit FGC, also mit Founder-Content an. Und wir arbeiten da jetzt auch seit letztem Jahr mit der Agentur zusammen und sind da mega zufrieden, weil die sind halt deutlich strukturierter als ich. Schauen jeden Tag rein und das ist ganz gut.
Was ist so der Anteil an Performance Acquisition bei euch sozusagen vom gesamten Umsatz?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich weiß gerade nicht im Kopf.
Was schätzt du?
Ich schätze schon so 70%.
70? Ja, okay. Aber das ist ja trotzdem schon eine gute
Basis. Ja, stimmt. So 30% über E-Mail. Ja, kommt hin.
Crazy. Was bei euch in der Geschichte natürlich auch immer so ein bisschen auffällt, ist so ein bisschen so eure Geschichte auch so zwischen den Foundern. So wie kann man sich sozusagen heute sozusagen die Aufteilung zwischen euch beiden vorstellen? Also sozusagen, was sind so deine Tasks, was sind so seine?
Also ich bin ja alleiniger Geschäftsführer, deswegen bin ich so für das operative Finance-Thema und so weiter zuständig und helfe aber auch beim Marketing. Und Dominik, sein Part ist eher Content, also weil er halt in Südtirol wohnt. Wir haben da dann immer Shootings, er organisiert die Shootings und kümmert sich auch um E-Mail- und WhatsApp-Marketing und so Sales-Aktionen und unterstützt aber auch in den anderen Bereichen.
Crazy. Was ich so besonders finde, ist irgendwie sozusagen, du erzählst es irgendwie so alles so mit nüchtern und trocken, aber sitzt irgendwie, keine Ahnung, auf, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie, wenn ihr 5 Leute irgendwie seid, so ein bisschen, ihr macht irgendwie 6 Millionen Nettoumsatz, also keine Ahnung, sitzt du ja nicht irgendwie auf einem ziemlich, ziemlich schnellen Pferd, also sozusagen, wie bewertest du es selber oder ist es, sieht man irgendwas in der Matrix, in der Rechnung nicht so ganz?
Ich denke, ich bin entspannter geworden, also ich bin einfach ruhiger und klarer in meinen Aktionen geworden, früher war ich so eher so, boah, das. Und das tut mir auch gut. Und ja, wir haben ein kleines Team und mir gefällt das. Ich bin mit einem großen Team nicht klargekommen, muss ich sagen, weil ich war dann nicht mehr so drinne in den Themen und dann war ich auch nicht mehr kreativ. Und ich habe gemerkt, ich muss überall mit dabei sein. Also jetzt nicht so wie so ein Kontrollfreak oder so, sondern ich muss einfach involviert sein, damit ich überhaupt auf die nächste Idee komme. Wenn das mir nur jemand reportet oder so, das raff ich dann nicht. Ist vielleicht auch mein Fehler, also kann gut sein, aber ich bin einfach mega happy mit dem kleinen Team gerade. Also wir haben einen Werkstudent im Einkauf und eine Grafikdesignerin, das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon erzählt.
Aber hast du sozusagen viele, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man es hinbekommt, 6 Millionen Nettoumsatz mit irgendwie 4 Leuten zu machen.
Ja, wir haben noch Freelancer.
Also das heißt sozusagen die Strategie, also oder beziehungsweise was kann vielleicht irgendein E-Com-Owner mitnehmen, wie würdest du sozusagen, oder wie ist es dann sozusagen aufgebaut, auch mit Agenturen, sind dann ultra wichtig für euch oder wie siehst du so dieses Game?
Also ich würde sagen, für diese Sachen, wo man selber nicht gut ist, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Zum Beispiel, also ich habe mir Hilfe geholt in der Produktentwicklung, das war für uns ein Gamechanger, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Textil. Mittlerweile ein bisschen und tatsächlich auch die Performance-Agentur war für uns ein großer Hebel und ich würde immer den Fokus bewahren. Also wir haben am Anfang, wollten wir alles machen und vor allem, wir wollen immer das Rad neu erfinden und irgendwas Verrücktes machen. Ich bin mittlerweile der Meinung, schaut euch an, was am Markt ist, was gut funktioniert und macht was Ähnliches. Und versucht, also ich habe keine Ahnung von Textil und wir wollten eigenen Stoff entwickeln. Also bescheuert eigentlich. Hat dann ewig lang gedauert und am Ende nicht funktioniert. Wir wären halt schon viel weiter gewesen. Und deswegen, das sind so meine Tipps eigentlich. Fokus auf das, was. Und auch nicht auf was man selber cool findet, sondern das, was wirklich der Need ist, also auch datenbasiert. Wirklich Umfragen machen, an die Community rausschicken, was ist das nächste Produkt, was ihr euch wünscht und welche Bestandteile soll es haben, also was muss das Produkt können. Und dahingehend die Produktentwicklung machen.
Crazy. Wie sieht es vielleicht so ein bisschen aus, dann einfach daran anschließend so ein bisschen an die größten Fuck-Ups? Also was sind so die drei größten Dinger, wo du sagst, boah, Alter, krank, dass wir die überlebt haben. Du hast eben schon so ein, zwei Sachen sozusagen gesagt, die da in die Richtung reingehen, aber wenn du so zurückdenkst, was waren so die tiefsten Täler, die es bei euch sozusagen in der Story gab, wo du dann vielleicht auch mal dachtest, und das ist ja unternehmerisch, hat das, glaube ich, jeder zu irgendeinem Moment, wo einfach sagt so, ey, fuck, wenn das jetzt noch eine Woche so weitergeht, ist vorbei. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also als unser Hauptlieferant pleite gegangen ist, der hat so 90% unserer Produkte gemacht.
Von heute auf morgen?
Ja, da dachte ich mir so, nicht so nice. Also da war ich auch ehrlich gesagt kurz davor aufzugeben. Ich war komplett verzweifelt, weil du musst dir vorstellen, wir hatten 90%, hatten wir halt Bio-Baumwoll-T-Shirts und der ist halt weggebrochen. Und da musst du ja erstmal neuen finden, samplen. Du musst ja alles erstmal aufbauen wieder. Wir hatten halt kein Backup. Und deswegen Tipp auch immer einen Backup-Lieferant eigentlich haben. Ja, das war echt mit das größte Fuck-up. Der schuldet uns auch noch 180.000 Euro.
Also auch kriegst wahrscheinlich nicht wieder, ne?
Vielleicht irgendwann, mal schauen. Aber das ist halt für uns ein Haufen Geld. Und dann hatten wir auch Überbestände irgendwann. Und boah, wir haben schon einige Sachen erlebt. Aber im Großen und Ganzen sage ich rückblickend, es war genau richtig so. Weil wäre dieser Hauptlieferant nicht pleite gegangen, hätten wir nicht diesen krassen Fokus auf die Activewear gelegt. Wir haben den Fokus auf andere Produkte legen müssen.
Und heute sozusagen die Activewear schon sozusagen das größere Rad, sage ich mal, bei euch.
Ja, safe.
Ja.
Also nicht nur Activewear, aber einfach so eigene Produkte. Auch Sherpa Fleece läuft extrem gut. Mhm. Genau.
Crazy. Was ist so ein bisschen so der Ausblick vielleicht, bevor wir dann so ein bisschen in deine Nebenprojekte noch so ein bisschen reingehen, so der Ausblick für Bergmensch an sich? Also was sind so die nächsten kommenden Sachen?
Ich möchte COO einstellen, einfach die mich so im Operativen unterstützt, die extrem strukturiert ist und mich einfach...
Sebi vielleicht. Da fällt der Name.
Genau, nee, also Sebi, kurz dazu, ist, glaube ich, COO bei Oase. Ja. Mit dem war ich gestern angeln, aber den werde ich nicht abwerben, weil er ist, glaube ich, ziemlich happy bei Oase. Aber wir verstehen uns einfach gut, genau. Aber ja, das ist so das nächste Ziel, weil ich einfach da nicht so gut bin, nicht meine Stärken habe. Und sie soll dann so Supply Chain, Operations und Finance übernehmen.
Okay, aber sonst noch irgendwie, also wo geht die Reise sozusagen nur mit dem Schiff hin? Also kann das so ein 10-Millionen-Case werden? Willst du es irgendwie, also wo siehst du das ganze Ding in 5 Jahren, wenn du es dir picture perfect ausmalen kannst?
Also ich bin der Meinung, dass wir noch so extremes Potenzial haben. Die ganzen größeren Outdoor-Brands machen alle über 100 Millionen. Und wir sind eigentlich noch ganz am Anfang. Wir haben jetzt angefangen, eigene Produkte zu entwickeln. Und das Schöne ist bei Bergmensch, du kannst ja alles machen. Du kannst ja theoretisch irgendwann Skibekleidung machen, dann kannst du Trailrunning machen, dann kannst du Mountainbike machen. Also du hast unlimitierte Möglichkeiten. Deswegen, wenn jemand Bock hat auf unlimitierte Möglichkeiten in einem Unternehmen, dann sollte er auf jeden Fall zu uns kommen, weil ich krieg's alleine nicht hin, sage ich auch so offen. Also ich werde es alleine nicht schaffen auf 10 Millionen, aber ich suche halt jetzt die richtigen Leute.
Und dein Co-Founder bleibt mit an Bord, oder was?
Das ist noch offen. Also ich denke mal, dass er irgendwann die Firma verlassen wird, aber das wird man sehen.
Crazy. Also ich finde es einen spannenden Case. Also ist schon, finde ich, mal sehr besonders, wenn man vor allem so aus, sag ich mal, schwierigen Verhältnissen kommt, sozusagen, wie man aufgewachsen ist, dann auch irgendwie unternehmerisch krass viel pivotiert. Also muss ich schon sagen, ist schon eine sehr besondere Geschichte.
Danke dir.
Also, wenn wir vielleicht sagen, gleich mal nochmal rübergehen, ich glaube, da gibt es noch 2, 3 andere Bausteine, die bei dir sehr interessant sind oder beziehungsweise die man mal einfangen sollte, ist so ein bisschen eine von 2 Fragen, die wir hier in diesem Podcast jedem stellen und da kamen schon die verrücktesten Antworten. Das heißt, ich würde gerne von dir wissen, mit welchem Gast oder mit welcher Person würdest du denn liebend gerne mal ein Bierchen oder einen Kaffee trinken gehen? Das ist bei dir, glaube ich, eher das Bierchen. Egal wer, egal ob tot oder lebendig, wäre so in 5 Minuten hier.
Ich glaube, Michael Jackson.
Michael Jackson?
Ja.
Wirklich? Ja, noch nie gefallen, Junge. Geil.
Der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, der macht auch Musik und war so ein richtiger, das war so ein Musikgott.
One of a kind.
So, der war so eine Persönlichkeit, weißt du, so sein gibt's nie wieder. Mhm. Ich glaube, den würde ich gern.
Aber hast du irgendeine besondere Frage, die du mit ihm irgendwie besprechen würdest oder willst du einfach mal...
Ich würde einen Song mit ihm zusammen machen, ja. Ich würde dann fragen, hey, wollen wir einen Song zusammen machen?
Dann einfach sozusagen direkt einen rausschauen, oder was?
Ja.
Krass, hast du dann früher auch viel so Michael Jackson gehört oder was, oder...
Nee, eigentlich gar nicht. Aber das ist irgendwie so ein Typ, der bleibt so bei jedem hängen, so, weil das halt so ein Typ ist.
War einfach ein krasser Charakter, ne?
Also genau.
Sozusagen,
also gibt ja auch wilde Stories über den und so, deswegen, der hat ja auch so eine Ranch gehabt und so. Also,
wir sind mal Neverland oder so.
Ja, genau.
Crazy Geschichte auf jeden Fall. Cooler Case. Und auch so, hast du irgendwie so business-wise irgendwie ein großes Vorbild oder so? Oder wo du sagst, ey, das ist irgendwie, den finde ich unternehmerisch irgendwie einfach so mega, mega spannend?
muss ich tatsächlich gerade überlegen. Ich glaube Johannes.
Klisch?
Ja.
Aber ihr seid da auch im Kontakt, oder nicht?
Ja, also wir sehen uns halt ab und zu auf Messen, aber jetzt, ich, also jetzt nicht eng oder so.
Mhm. Schon sehr beeindruckend.
Das ist crazy, ja. Mhm. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich einfach nicht so weit. Also ich... Mhm. Ich bin da nicht so der, wo da jetzt so ein riesen Team aufbaut. Es ist halt einfach so, ich will irgendwie so mein Ding machen, aber ich bin da, ich glaube, ich werde maximal überfordert, deswegen größter Respekt auf jeden Fall.
Muss ja auch nicht jeder machen.
Also ja, eben, so jeder wie es für ihn passt so. Also für mich ist auch nicht so viel, nicht so wichtig, wie viel Umsatz ich mache. Ich meine, ich kann davon leben, das ist ein Geschenk, sage ich jetzt mal, und alles, was on top kommt, ist schön, aber nice to have, aber ja.
Crazy. Werbung in eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und darauf gehen, ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Lass uns gerne mal so ein bisschen in den zweiten Teil reingehen, weil ich glaube sozusagen, wir haben jetzt einmal so krass diesen, ja, Felix Käser als Bergmensch, Geschäftsführer sozusagen platziert und auch die Geschichte von euch, glaube ich, ziemlich gut verstanden, aber du bist, glaube ich, noch irgendwie so ein paar Sachen mehr oder beziehungsweise es gibt noch so 2, 3 Bausteine in deinem Leben, die ich eigentlich ganz interessant fand. Das erste war sozusagen euer zweiter Instagram-Account, South Tyrolean. Ihr habt da irgendwie knapp 200.000 Follower. Das ist halt irgendwie sozusagen die es digital machen. Von Tirol so ein bisschen. Mhm. Und das ist ja jetzt irgendwie, also 200.000 Follower, würde ich sagen, das sind jetzt keine 5 oder 3, weißt du, ich meine? Wie kam es irgendwie dazu und was ist so ein bisschen so die Idee dahinter? Weil das passt ja irgendwie auch wie die Faust aufs Auge ins sozusagen Bergmensch-Cluster.
Ich habe ja gesagt, ich war eher so der Introvertierte und ich habe früher schon immer so Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen aufgebaut, hat mich mega interessiert. Und wir haben den Instagram-Account verwaltet von einer Outdoor-Brand tatsächlich. Und die wollten uns dann aber nicht, unser Angebot wollten sie uns nicht zahlen. Und wir haben auch überlegt, ob wir halt ins Agenturgeschäft reingehen wollen.
Mach nicht, Bruder.
Bin mittlerweile froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Mach nicht,
bleib aber weg. Ja, ich war halt 19 oder so, Dominik war, glaube ich, 25. Und ja, dann wollten die es nicht, dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt selber. Und dann haben wir halt selber so einen Südtirol-Account aufgebaut. Und das war vor Bergmensch noch. Aber das war eigentlich nur so, weil wir es einfach cool fanden. So. Also wir haben damit gar kein Geld verdient. Aber ich fand es einfach geil.
Und dann habt ihr einfach so ein bisschen, wie baut man sozusagen sowas auf? Oder was war so ein bisschen so die Idee dahinter? Oder was ist es heute?
Also wir haben einfach virale Reels repostet. Eigentlich viel mehr haben wir nicht gemacht.
Wirklich?
Genau. Und dann haben wir halt sehr viel engaged mit der Community. Und dann sind wir halt extrem schnell gewachsen durch diese viralen Reels. Das war, glaube ich, die Anfangszeit von Reels. Mhm. Das ist ja auch schon ewig her. Und ja, mittlerweile, glaube ich, 200.000 Follower. Ich mache da aber nichts mehr, muss ich dazu
nichts,
sagen.
Ja? Nee. Das ist sozusagen bei Dominik, oder was?
Nee, das macht die Silvi. Die Silvi ist eine Freundin von mir und die kommt halt aus Südtirol. Und die macht da ein paar Sachen mit Hotels. Ich habe da auch eine Idee, wie man das monetarisieren könnte. Geil. Aber muss man schauen, wen man dann findet, das umsetzt, weil ich muss mich halt echt auf Bergmensch fokussieren.
Wie wichtig, hat das einen krass messbaren Einfluss sozusagen auf Bergmensch, oder?
Nee, wir nutzen das gar nicht dafür tatsächlich.
Also es sind 2 verschiedene Unternehmungen.
Genau.
Wie viel kann man denn, wenn ich ganz frech fragen darf, wie viel kann man denn verdienen mit einem Instagram-Account, der, also, ich hoffe, du bist ja nicht böse, aber sozusagen, das ist ja am Ende irgendwie sozusagen ein Werbeplatz für andere Brands, Influencer, Agenturen, was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? Also zu sagen, da kaufen sich Leute dann am Ende irgendwie Posts und Beiträge und sowas.
Genau.
Aber wie wichtig ist das so im ganzen Ökosystem für dich?
Ja, das ist halt das Ding. Also wir nutzen das aktuell hauptsächlich für Hotelkooperationen. Mhm. Aber du musst dir halt vorstellen, Hotels kriegen Barter-Deals von Influencern. Also für die müssen das nicht machen. Und das versuche ich gerade auch mit der Silvi halt zu klären, dass wir halt ein anderes Modell aufbauen, weil eigentlich wäre es halt viel interessanter für die ganz normalen Handwerksbetriebe, für, um Personal zu finden. Mhm. Also wenn man es gut monetarisieren will. Mhm. Also ich würde halt einen Content Day machen, einen Tag gehe ich hin zum Betrieb, mache 10, 15 Videos und dann poste ich die quasi alle auf deren Kanal und mache halt ein, zwei Co-Auto-Posts, dass die halt unsere Reichweite auch für die Personalgewinnung bekommen. Und dann wird es halt ein krasser Mehrwert und der Mehrwert würde halt auch bezahlt werden. Aber aktuell, ich weiß gar nicht, ich lasse es, ich sehe, wir machen, ich verdiene da auch nichts, aber ich habe einfach gesagt, mach.
Also einfach so just for fun so ein bisschen?
Ja, ja, ich will da auch nichts. Ich muss meinen Fokus auf Bergmensch haben, weil Bergmensch schon deutlich mehr Potenzial hat.
Ja, auf jeden Fall. Und Bergmensch macht natürlich auch gute Ergebnisse, glaube ich. Also, das muss man auch einfach sagen. Ja. Okay, der letzte Baustein, der so ein bisschen bei dir sozusagen das ist, was irgendwie, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Teil in deinem Leben ist. Du hast mal einen Auftritt bei einer der größten deutschen Gesangsformate, nenne ich es einfach mal, also bei The Voice abgesagt. Dementsprechend hast du schon einen ziemlich großen Drang oder Hang, sage ich mal, zu Musik. Was ist so ein bisschen so Musik für dich? Was?
Safe.
Woran denkst du, wenn ich sozusagen danach frage?
Also tatsächlich, ich wusste früher nicht, was ich werden will und ich wusste auch nicht, was ich kann. Und das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war singen. Ich habe halt immer unter der Dusche gesungen. Aber halt, ja, es hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich hatte halt nicht den Mut, das irgendjemand zu zeigen. Also niemand wusste auch, dass ich singe. Und dann habe ich mich bei The Voice beworben, weil ich halt auch so ein bisschen, ja, ich wollte schauen, ob das angenommen wird so, also ob es Leute halt cool finden, weil es gibt ja auch Sänger, die sagen, ich kann singen und dann hört sich's an wie...
Können die gar nicht singen.
Ja, ja, eben. Und deswegen wollte ich halt einfach wissen, so, ob ich, vielleicht bin ich ja paranoid oder so.
Einfach so ein bisschen Benchmarken gehen.
Genau. Und da habe ich mich bei The Voice of Germany beworben und habe dann auch eine Zusage bekommen. Und meine damalige Freundin hatte aber Geburtstag und ich wollte irgendwie keinen Beziehungsstreit. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe es mir auch nicht zugetraut. Also ich war dann noch halt zu schüchtern. Mhm. Ich habe mir gedacht, halt, fuck, ey, ich drehe durch, ich werde fangen an zu zittern und ich werde es nicht hinbekommen. Deswegen habe ich dann abgesagt.
Aber sozusagen Musik ist trotzdem immer noch für dich ein großes Thema, oder? Also sozusagen beschäftigt dich schon viel.
Genau, es ist halt so ein Hobby. Ich kann da irgendwie abschalten. Das ist für mich... Das ist wie so eine Meditation oder so. Du gehst irgendwie ins Studio, dann schreibst du einen Song oft mit einem Songwriter zusammen, hast irgendwie so eine coole Gruppe und am Ende des Tages ist halt ein fertiger Song da. Ich finde das halt so faszinierend. Du gehst mit einer Idee ins Studio und es kommt was Fertiges raus und ich liebe das, weil es so schnell ist, weißt du? Es ist das komplette Gegenteil, wie es ist, in einem Konzern oder so zu arbeiten. Das mag ich gar nicht, aber ich lieb's, wenn du eine Idee hast und dann siehst du den Output. Und das macht mega Spaß.
Aber sozusagen, das bleibt einfach auch weiterhin irgendwie ein Nebenbei-Hobby und nichts, wo du sagst...
Weiß ich noch nicht.
Weiß noch nicht, ne? Aber ich kann auch, also
man, weiß ich noch nicht.
Kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber man merkt schon irgendwie so der Split irgendwie. Ja. Man merkt, also es ist jetzt mehr als nur, sag ich mal, ja, finde ich ganz nett.
Ich bin halt jetzt reingekommen, ich habe jetzt den ersten Schritt gemacht, habe dann erstmal ein Cover aufgenommen im Studio und jetzt auch ein paar eigene Songs. Mhm. Und sind jetzt auch auf Spotify und jetzt habe ich über ein Jahr Pause gemacht, weil Fokus auf Bergmensch, weil es lief ja nicht so gut und jetzt langsam schauen, wo die Reise hingeht, aber es ist halt mittlerweile sehr schwierig geworden, noch irgendwie bekannt zu werden mit der Musik, weil es halt voll zugemüllt ist, genau.
Spannend. Was würdest du denn sagen, so ein bisschen so, du bist jetzt irgendwie seit knapp 9 Jahren irgendwie unterwegs und seit 9 Jahren irgendwie selbstständig, was war denn vielleicht so... Ja, was heißt der emotionalste Moment, aber irgendwie so diese Top 1, 2 Momente, wo du sagst, ey, die sind dir irgendwie einfach krass im Kopf geblieben, so im Gedächtnis, so als Abschluss.
Also diese Geschichte, wo wir diese Brunnen gebaut haben, die haben dann auch so einen Elefant für uns geschnitzt und den nach Hause, ich hab geweint. Also ich hab, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 2-mal geweint oder so, weißt du, und es hat mich so emotional mitgenommen, diese ganze Geschichte. Das war richtig crazy. Und,
ist ja auch für einen selber irgendwie voll der krasse Bucketlist-Moment irgendwie, wenn man irgendwie sowas Selbstverständliches, was für einen selbstverständlich ist, halt anderen möglich machen kann.
Und dann Galfallalm, also wir waren auf so einer Hütte in Südtirol mit dem ganzen Team und Jona und Jonas waren auch dabei. Und es war so offline, also keiner hatte Handyempfang und wir hatten da so einen Whirlpool, den man mit Holz beheizen muss und wir hatten die Zeit unseres Lebens da. Das war richtig.
Wann war das?
Das war vor 2 Jahren mit den Uplift-Jungs, glaube ich.
Geil. Ja. Sehr cool. Lass uns gerne mal zum Ende kommen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr cooles Ding geworden. Aber eine Frage, die wir sozusagen als zweite immer stellen, die jeder auch schon mal beantworten musste, ist, was war denn so der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Oder was ist so der eine Ratschlag, den du weitergeben würdest, wenn du danach gefragt wirst?
Boah, ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen, welchen Ratschlag ich mal bekommen habe, aber... Wen ich auf jeden Fall weitergeben kann, ist, selbst wenn es überhaupt nicht gut aussieht, es hat immer einen Grund. Und meistens, wenn es gar nicht gut aussieht, egal ob es jetzt persönlich oder geschäftlich ist, geht es danach richtig durch die Decke. Weil du einfach in der Zeit am meisten lernst. Also du lernst einfach am meisten durch Rückschläge. Du lernst nicht durch Erfolge, du lernst durch Rückschläge. Und das würde ich jedem mitgeben, einfach dranbleiben.
Das ist, glaube ich, auch vor allem so ein Unternehmeransatz, den jeder irgendwie mitmachen muss. Ja. Ne? Aber irgendwie, ich feiere diese Ratschläge, die man sowohl privat als auch irgendwie geschäftlich benutzen kann.
Ich habe auch jetzt von vielen gehört, also ich hatte ja auch so ein einschneidendes Erlebnis, und dass viele erfolgreiche Unternehmer so ein krass einschneidendes Erlebnis hatten. Weil die waren mal ganz am Boden und haben dann diese Willenskraft aufgebaut. Und viele, die, keine Ahnung, es gibt ja auch viele, die haben irgendwie reiche Eltern, bekommen alles von Anfang an irgendwie in den Popo geschoben. Ja. Und die kriegen nichts auf die Kette in ihrem Leben. Die sind dann irgendwie nur am Saufen, nur am Drogen nehmen und so. Mhm. Also das stimmt, glaube ich, schon.
Mhm. Ist, glaube ich, auch immer halt irgendwie einfach auch krass viel Selbstbeweisung, ne? Also irgendwie ja. So ist immer ganz cool, glaube ich, wenn man irgendwie merkt, so fuck, Alter, das war richtig schwer, aber das habe ich geschafft. So, ne? Das ist halt immer, glaube ich, auch eine gute Basis für Wachstum.
Safe.
Sehr cool. Ey, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bin dir sehr dankbar, dass es geklappt hat, dass du uns sozusagen hier einbinden konntest, sozusagen zwischen deinen ganzen Terminen. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich glaube sozusagen, je nachdem, was jetzt passiert, ihr habt, glaube ich, eine geniale Basis geschaffen. Ich hoffe sehr, dass du den ersehnten COO bald findest, sozusagen da dann auch einfach mit einem guten Partner zu wachsen. Aber ja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Hat mir auch mega, mega Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir für die Einladung. Und auch wenn es sehr spontan war, ist es, glaube ich, eine geile Folge geworden.
Also auch vielen Dank vor allem am Anfang, dass du da deine Geschichte so ein bisschen, also das rechne ich dir hoch an, das sozusagen in einem Podcast zu erzählen, den irgendwie ein paar hundert Leute auf jeden Fall
hören. Das habe ich, glaube ich, noch fast niemand erzählt. Also vielen Dank. Gerne.
Schätze ich sehr. Wir bleiben im Kontakt. Wir hängen jetzt sozusagen aneinander. Wir sehen uns ja gefühlt erst kennengelernt, sage ich mal, vor 2 Monaten und irgendwie schon 5-mal gesehen, so gefühlt. Deswegen, ich bin sehr gespannt, auch einfach eure Reise weiter zu verfolgen. Ich glaube, es wird ein sehr geiles Ding und ich bin auch gespannt, wo du noch hingehst.
Es werden jetzt sehr, also wir haben jetzt den Grundschritt gemacht, den Grundbaustein gelegt, aber die nächsten Steps werden entscheidend und da bin ich selber auch sehr gespannt, wo es dann hingeht.
Ich bin mal gespannt, wenn du vielleicht irgendwie in 3-4 Jahren hier sitzt, wenn du die Bude verkauft hast, weil wer weiß, wie lange du sozusagen an Bord bleibst, ob du es verkaufst oder nicht. Ja. Aber ich glaube, in den nächsten 4 Jahren wird noch viel passieren und dann freue ich mich auf jeden Fall auf das große Felix-Käse-Update in wahrscheinlich so 24 Monaten. Vielen Dank.
Danke dir. Schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao.
Werbung in eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.